Hände hoch, wer von euch hat noch seine Kutte von damals im Schrank oder hat mittlerweile sogar eine neue? Wer hat noch seine selbstbemalten Bandshirts oder die gefakten aus Ungarn? Wem sind Namen wie Boxer, Bison oder Shanty genauso geläufig wie verhasst? Wer hatte die Oma, die einen mit Wrangler oder Levi's Jeans versorgt hat? Wer hat sich auf dem Schwarzmarkt Pyramidennieten gekauft oder ist dafür bis nach Ungarn gefahren? Wer hatte den talentierten Kumpel, der Plattencover auf Jeansjacken oder Shirts malen konnte? Leute, wir reden heute über Mode. Wir reden über die Bedeutung von Heavy-Metal-Mode im Iron East in der DDR. Mein Name ist Jan Kubong. Ich bin Musik- und definitiv kein Modejournalist. Und deshalb habe ich hoffentlich wieder den richtigen Menschen die richtigen Fragen gestellt, um rauszukriegen, wie das damals war mit der Heavy-Mode im Iron East. Und jetzt geht's los. Und zwar hiermit. Iron East. Heavy Metal in der DDR. Das ist meine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es so schon lange nicht mehr gibt. Teil 5. Meine Kutte. Meine Jeans, mein Patch. Heavy-Mode in der DDR.
Man hatte eigentlich noch regelmäßig Jeans an, die man dann nochmal schwarz färbte. Eine Zeit lang kam man die noch mit Textilfarben bemalt, so irgendwelche Bandschriftzüge drauf mit Textilfarben. Ein paar Risse rein, dann sah das schon ganz amtlich aus. Jeans hat man sich eigentlich dann die besseren dann schon beim Vietnamesen schneidern lassen. Aber wie gesagt, konnte man sich dann auch gleich auf die richtige Enge schneidern lassen. Also hauteng und die sahen eigentlich vom Stoff her auch gut aus. Also auf jeden Fall klassen besser als was man im Laden bekam.
Mit diesem Ton von Poldi von Assator gehen wir mal rein ins Thema DIY-Mode. Denn eins ist klar, wir reden über eine Zeit, wo es in der DDR in Sachen Jugendmode eine klare Unterversorgung gab. Und erst recht, wenn man über Mode für eine Subkultur wie dem Heavy Metal redet. Und da taten eben dann die jugendlichen Metal-Fans und auch die Musiker und Musikerinnen genau das, was ihre Vorväter auch taten. Sie machten, und ich zitiere ein geflügeltes Wort, aus Scheiße Gold. In unserem Fall Armbänder, Gürtel oder was ein echter Metalhead im Iron East noch so brauchte.
Auf jeden Fall. Also es musste schon nach Metal aussehen. Also wir hatten da auch nur kreative Partnerinnen, die uns damit unterstützt haben. Und ja, haben da auch alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um da ins nötige Outfit zu kommen. In Ungarn zum Beispiel gab es zum Beispiel Pyramidennietengürtel zu kaufen und Armbänder. Aber wir hatten jemanden, der hat die Dinger in Handarbeit selber angefertigt. Und da warst du natürlich geadelt, wenn du von ihm eins hattest. Die waren dann auch richtig spitz, so, also die konnten auch verletzend wirken. Die Nieten selber waren aus Alu, aber das hat ja keine Sau gesehen. Sah stachelig aus und damit war gut. Also das wurde alles selber hergestellt. Wir hatten hier in Gera, gab es jemanden, der konnte gut malen. Der hat Textilfarbe sich besorgt und hat sich damit eine goldene Nase verdient. Der hat ja jedes Plattencover aufs T-Shirt gemalt. Also da war schon, für Nachschub war schon gesorgt.
Und auch wenn nicht jeder Werbung für eine Westband laufen wollte, ums selber machen ist man trotzdem nicht herumgekommen, erinnert sich Basti Bauer.
Ich hatte eine Jeansweste, ich hatte auch Lederwesten, ich habe jetzt nicht so als Kutte das getragen, muss ich also, ohne Patches und sowas. Ich hab nie drauf, das muss ich dazu auch sagen, ich habe nie drauf gestanden, irgendwie Werbung für irgendwas anderes zu machen. Ich habe auch ungern bedruckte T-Shirts getragen und ich habe mir das lieber selber gemacht, das war dann meins. So.
Überhaupt war Basti Bauer offensichtlich ein Meister in Sachen DIY. Das erzählt auch Kerstin Radke von Blitz.
Naja, wir haben natürlich an unserem Outfit gebastelt. Vor allem Nietengürtel und Nietenarmbänder und die Gitarristen, dass sie ihre Gitarrengurte präpariert haben. Und da gab es ja Basti Bauer, der schon lange immer geschmiedet hat. Und das war ein guter Freund von uns. Mit MCB hatten wir halt viel zu tun. Es war eine kleine Szene, wenn Musiker irgendwo anders gespielt haben. Es gab keine Hotels, da hat man meistens bei Freunden geschlafen. Da haben wir bei Basti in Berlin geschlafen. Und der war ja natürlich Meister Mats, was Outfit betraf und Nieten. Also wir haben schon drauf geachtet. Also das passte einfach, ja. Das gehörte einfach dazu. Aber ich hatte jetzt nicht diese typische Kutte mit solchen Aufnähern. Das war jetzt nicht so mein Style. Ich war schwarz und...
Schwarz und Leder.
Und Leder und Nieten, genau.
Also die Nieten kamen aus dem Westen. Also ich habe angefangen, muss ich dazu sagen, anders. Ich habe angefangen, Möbelrutscher. Und zwar habe ich das Wiesigwerk auch nicht vergessen. Das war auch im Vogtland. Wenn wir irgendwo waren, bin ich in Eisenbahnläden gegangen. Da haben sie Möbelrutscher. Und zwar die allerkleinsten. Die sahen so ein bisschen aus wie Kegelnieten. Die hatten so... Also das sah schon ganz gut aus, wenn du dir da irgendwelche Armreifen draus hast. Das sah westmäßig aus. Und da habe ich in dem einen Laden, haben sie gesagt, wie viel wollen Sie denn? Da habe ich gesagt, alle. So ein Karton mitgenommen. Damit habe ich mir erstmal so Armbänder gemacht. Leder war im Osten sehr billig, muss ich dazu sagen. Es gab hier in Weißensee einen Lederladen. Da habe ich bis die Mauer fiel, habe ich da Leder eingekauft. Da hast du, wie ich sag, 15 Mark für so einen riesen Fell bezahlt. In allen möglichen Stärken. Was die Gitarrengurte draus machen konntest, Klamotten, also wenn dünnere Zeug, Klamotten und so weiter. Es gab einen Haufen Mädels, die ich auch kannte, die genäht haben. Ja, und dann hat man sich natürlich, also ich habe mir dann auch ganz viel entweder selber gemacht, ich habe mir auch noch eine Nähmaschine gekauft, irgendwann eine alte Pfaff mit einem Motor zwar schon dran, also ein uraltes Ding, war nur vorwärts, rückwärts, aber da konntest du Schuhsohlen mit annähen. So. Und die Nieten habe ich mir dann aus dem Westen bestellt. So Pyramidennieten und Killernieten und was weiß ich. Und da hat eine, das ist eigentlich Unwitz, das hat eine Freundin meiner Tante gemacht. Ich meine, das war eine ältere, seriöse Dame. Die ist dann losgelatscht und hat mir Nieten gekauft und hat mir die dann geschickt.
Krass. Eine Sache, die ich wirklich interessant finde, ist ja, dass das, was für die Musik galt, also das Covern von Songs, den westlichen Originalen so nahe wie möglich zu kommen, dass das auch für die Klamotten galt. Ziel war es zwar eine gewisse Individualität, eine Abgrenzung zur Norm mit den provozierenden Outfits zu erreichen, aber die Grenzen dieser Individualität, die lagen dann eben genau da, wo die Vorbildwirkung des westlichen Mainstreams begann. Das ist absolut nicht verwerflich und auch keine Neuigkeit. Das war bei den Beat-Fans so, mit den langen Haaren, bei den Blueser mit den Klamotten und Hirschbeuteln und Jesuslatschen. Und so ist es auch bei den Metallern. Es ist eben eine weltweite Jugendmode und ein Teil der DDR-Jugendlichen möchte daran teilhaben. Und genau deshalb haben sich die Metaller aus dem Osten auf den ersten Blick auch gar nicht von den Metal-Fans aus dem Westen unterschieden. Das weiß auch Nikolai Konjev. Na, den brauche ich euch ja jetzt nicht mehr vorstellen. Der ist Buchautor und Metal-Auskenner mit Doktortitel.
Also sie sollte sich nicht unterscheiden. Also das Vorbild war das gleiche, würde ich sagen. Nur wie man da hingekommen ist, das war anders. Und da es eben nicht die Möglichkeit gab, einfach im Laden Aufnäher zu kaufen, musste man Aufnäher selber herstellen. Selber, das ist ja dann Sticken, selber raufmalen. Auch so Ketten und Nieten hat man eher selber gebastelt. Also da ist sozusagen dieser DIY-Spirit länger oder stärker am Leben geblieben wie im Westen, wo sich eben relativ schnell professionelle Merchandise-Firmen entwickelt haben.
Metal-Fans im Osten waren extrem erfinderisch. Und so wurde schnell mal aus einer Arbeitsbekleidung amtliche Metal-Mode. Iron East halt. Extrem beliebt waren die Ledermützen von der Deutschen Reichsbahn. Problem, auch die waren Mangelware und um an die ranzukommen, musste man schon mal ein paar Currywürste springen lassen, weiß Metallbassist Sven Rappold.
Die Ledermütze, genau gleiche. Also, weiß ich noch, der Robert Hanke, der früher bei Regenbogen gespielt hatte, der war einer der Ersten, der so eine Mütze hatte. Und ich sagte zu ihm, sag mal, Robert, was ist denn die Mütze? Er sagte, du fährst jetzt auf Frankfurter Allee, da gibt es so eine Wurstbude, da gehen die Reichsbahner essen. Gehst du drinnen, sagst, ich kauf dir ein paar Currywürste, kriegst du eine Mütze. Da gesagt, der will mich verscheißern, logischerweise. Ja, da stand ich davor und bin drin und die haben ja alle die Mütze aufgehabt. Und dann gesagt, machst du das nicht? Dann habe ich gesagt, du, wie sieht's denn aus? Gibst mir deine Mütze? Und dann sagt er, ja, dann krieg ich aber zwei Currywurst. Dann dachte ich, oh, das klappt ja wirklich. Und dann habe ich dann so eine Mütze wirklich gekauft. Die haben natürlich bei VEB erzählt, die ist weggeflogen oder war kaputt und haben eine neue gekriegt. Ne?
Die gute alte Reichsbahnermütze, herrliche Geschichte. Bei mir waren es als Blueser übrigens Fleischerhemden und Schäferhüte. Die hat man auch nicht zu kaufen gekriegt, weil gefühlt die halbe DDR-Hippie-Bewegung darin rumgelaufen ist. Aber manchmal, da reichte selbst der Weg in die Frankfurter Allee nicht und man musste weiterfahren, um an korrekte Metal-Mode zu kommen. Und wieder mal war der Place to be Ungarn Budapest, the land of milk and honey. Und ein spezieller Laden war dort über die Landesgrenzen hinaus bekannt, wie sich auch Poldi von Assator erinnert.
Das gehört Hunky Punky war sehr interessant. Das war so ein Laden, wo dann schon ja so vom Bahnhof aus Fußspuren auf dem Gehweg gemalt wurden, die dann dahin führten. So. Brauchte man also bloß mal nachlaufen. Das war schon ganz lustig.
Und übrigens, oft glichen die Budapest-Besucher wirklichen Guerilla-Aktionen.
Und das war meistens dann ein Tag. Man konnte ja damals, hat man sich ja immer diese Zollerklärung besorgt, wo man dann für Geld umtauschen konnte. Also man hat sozusagen für 14 Tage Geld umgetauscht und hat das dann an einem Tag verbraten und ist abends wieder nach Hause gefahren. So hatten wir es gemacht.
Ich war es bei Scorpions gewesen in Ungarn, also Budapest, beim Open Air. Und da stand so ein Stand, der hat einfach mal Pyramidenliegen verkauft, also beutelweise. Und da hatte ich ein Glück bis in Yelpai und habe dann gekauft wie ein Geisteskranker und habe dann zu Hause gesessen und habe sozusagen für unsere Band bzw. für andere Kollegen Nietengürtel gebaut. Ne? Also zum Sattler Leder gekauft und dann habe ich mit einer Standzange dann die Löcher reingebrezelt. Und hab dann verklebt und gemacht und getan und hab dann die wieder verkauft.
Und obwohl in Ungarn vieles ganz offiziell angeboten wurde, muss es doch auch irgendwo Unterschiede in der Qualität im Vergleich zur Westware gegeben haben.
Die Ostkunden mit den selbstbemalten Backpatches unterscheiden die sich. Und das andere ist, dass diese Patches aus Ungarn, dass die so eine ganz besondere, die sind nochmal aus einem anderen Material, das sind so Gummipatches. Oder so, das ist eine Mischung aus Gummi und Stoff ganz oft. Und das ist so eine Sache, an die sich die Metal-Fans im Osten immer erinnern, dass diese Ungarn-Patches eben so aus Gummi waren und nicht aus so einem Plastik-Baumwollgemisch, wie das normalerweise der Fall ist.
Da kann man sich dann schon mal die Frage stellen, ob da die Qualität der selbstbemalten, genähten, genieteten Metal-Klamotten nicht vielleicht sogar besser war als die gekaufte Qualität in Ungarn. Könnt ihr ja mal berichten und in die Kommentarspalte schreiben, hier zum Podcast. Beim Betrachten der vielen Fotos, die ich mir bei den Recherchen zum Podcast angeschaut habe, ist mir allerdings noch etwas aufgefallen. Schriftzüge, Backpatches von Ost-Metal-Bands, die habe ich eher selten oder eigentlich fast gar nicht auf euren Kunden gesehen.
Ausnahmen wird es gegeben haben, da wo es so Lokalhelden gab, also Macbeth in Thüringen oder Blackout in Ost-Berlin, da wenn die Leute sich so, wenn die so ein Untergrundstanding hatten, haben die sich das raufgemalt. Ob es jetzt viele Patches, ob es viele Jacken mit Formel 1 selbstgemachten Formel-1-Patches gab, würde ich bezweifeln.
Tada! Und jetzt kommt mein Gesprächsgast für die heutige Folge ins Spiel. Für die Zeit bis 1990 kann das ja wohl stimmen. Aber in letzter Zeit sieht man immer öfter ganz wunderbare Patches auf Kutten von Bands wie Feuerstein, Macbeth, Merlin, MCB, Formel 1, Beast und wie sie alle hießen damals, die Helden und Helden im Iron East. Und dafür ist einer verantwortlich, der die, Achtung, jetzt kommt ein langes Wort, Ost-Metal-Patch-Kollektion aufgelegt hat. Er ist Metal-Kritiker, schreibt für Stormbringer, er ist Patch-Designer und neuerdings auch Pin-Designer. Und sein Künstlername ist Ernst Lustig. Und das ist das Iron East-Interview mit ihm. Das Iron East Interview. Wir reden ja heute so ein bisschen über die DIY-Kultur im Iron East, im Heavy Metal der DDR. Und eine Sache, die wir schon gelernt haben aus den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, ist ja, dass ganz vieles selbst gemacht wurde. Ganz viele Klamotten wurden selbst gemacht, es wurden T-Shirts selbst bemalt, es wurden Patches selber genäht, es wurden Armbänder selber genäht und es gab ganz viele Sachen, die einfach, weil es die nicht zu kaufen gab, selbst angefertigt wurden. Das waren teilweise abenteuerliche Wege, das haben wir jetzt alle schon gehört. Da haben es Leute wie Basti Bauer erzählt und Sven Rappold haben uns erklärt, wo sie ihre Jeansjacken und ihre Lederjacken hergekriegt haben und so weiter. Und einer, der aber, ich möchte mal sagen, so ein bisschen so, dass das Erbe auch ein bisschen weiterführt im Sinne von, er bewahrt eine Ästhetik des Ost-Heavy-Metals, indem er nämlich Patches für Lederjacken und Jeansjacken und überhaupt Patches zum Sammeln. Was ist das eigentlich, Ernst Lustig? Das ist nur ein Pseudonym, das sagen wir gleich. Es gibt noch einen richtigen bürgerlichen Namen, den verraten wir aber an der Stelle nicht. Ernst Lustig, was ist das? Du stickst die Dinger, ne? Du stickst die Patches.
Nee, also ich mache sie gar nicht. Das, was ich mache, ist das Design am Rechner. Ne, ich mache also aus einer Vorlage, aus einer grafischen Vorlage, ein JPEG kann das sein, und gebe die dann in eine Weberei.
Ah, okay. Alles klar. Ich hatte gerade noch so die romantische Vorstellung, dass du wirklich zu Hause an deiner Nähmaschine sitzt und irgendwie versuchst, diese Dinger zu sticken. So ist es nicht, haben wir gelernt. Aber die Qualität der Patches, die du entwirfst, die du fertigen lässt, die ist extrem. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist das Patch von Merlin. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte zu.
Ja, also Merlin ist also eigentlich schon das Extrembeispiel, wie die Vorlage nicht sein sollte. Ich wollte dieses Motiv eigentlich schon länger machen und es ist im Internet kursierte immer nur ein Foto von diesem Motiv als Backdrop der Band auf der Bühne und es stand immer die Band davor. Es gab kein Foto, wo nicht irgendwo jemand vor diesem Kopf steht. Und dann hat mir jemand aus der Ost-Metal-Gruppe bei Facebook dieses Motiv als JPEG-Datei zur Verfügung gestellt, ist aber, war wirklich eine ziemlich miese Qualität. Ich musste dort eine extreme Unschärfe reinbringen, weil je gerader oder je härter die Vorlage ist, desto umso härter sieht das dann eigentlich auf dem eigentlichen Patch aus, weil das Weben vervielfältigt das nochmal, diesen Effekt.
Okay, das war jetzt alles sehr technisch. Eine Frage, die mich tatsächlich wirklich interessiert, ist, was fasziniert dich denn an dieser Ost-Heavy-Metal-Ästhetik der Aufkleber, der Patches, der Poster, die du ja nachempfindest? Jetzt fast 35 Jahre später.
Also, es ist ja tatsächlich so, dass ich das schon seit, ich sag mal, Mitte 1986 auch livehaftig noch miterlebt habe, die Musik als Fan. Ja, ich bin 86 aus dem Ferienlager wiedergekommen und habe meinen Eltern freudig verkündet, dass ich jetzt Heavy Metal Fan bin und nicht mehr so auf Demo stehe oder Erasure. Also eine ganz krasse Kehrtwendung. Und ich habe auch eben dieses Do-It-Yourself miterlebt. Man hatte nichts. Also ich war viel zu jung, hatte keine Kohle, um irgendwie über Ungarn oder sonst was mir da was zu besorgen. Es war schön, wenn man mal eine Jacke oder eine Hose, eine Jeans im Westbäckchen hatte und dann habe ich von der Jacke halt die Ärmel abgeschnitten und dann war es eine Weste und dann ging's los mit tschechischen Textilmalstiften, die Logos draufgemalt. Ich hatte einen Kumpel aus der 10., da war ich in der 8., der hat mir meinen ersten Backpatch, wenn man so will, direkt auf die Jacke gemalt. Es war ein Motiv von Nazareth. Ich kannte die Band damals überhaupt nicht, aber ich fand dieses Monster mit dem stacheligen Stahlhelm so genial. Das wusste ich einfach, das war mein Backpatch. Und natürlich, dann kamen die Platten Live im Stahlwerk von Formel 1. Das ist ja eigentlich, wenn man so will, das bekannteste Ost-Metal-Motiv vom Design her mit der Flying V, die da eben aus dem Granit gemeißelt wird. Die kennt eigentlich jeder, der irgendwie was mit Heavy Metal und DDR am Hut hat. Und es ist aber tatsächlich so, ich habe auch die Kutte an sich, ich hatte zu DDR-Zeiten die selbstgemachte Kutte und habe dann nach der Wende Anfang der 2010er Jahre erst sozusagen die Kutte wieder für mich entdeckt, wo ich gesagt habe, wir fahren jetzt auf ein Festival, ich hätte einfach mal wieder Bock auf eine Kutte. Und da habe ich genauso angefangen wie tausende andere auch. Man hat sich die klassischen Aufnäher gekauft, die es beim EMP gibt oder irgendwo bei eBay, bei diesen großen Anbietern. Also 0815 Patches von Maiden, Metallica, was weiß ich, die eigentlich jeder hat. Und bin durch Zufall über die Facebook-Gruppe metalkutten.de, die im Death Forever so ein bisschen beworben wurde, überhaupt erstmal dahin gekommen, dass es auch noch andere Patches gibt. Weil in der Gruppe haben sich natürlich auch die kleinen Patchmaker getummelt, die eben 50er oder 100er Auflagen nur rausgebracht haben, aber eben mit Liebe zum Detail, die eben auch wirklich viel, viel Zeit und Qualität investiert haben, diese ganzen Motive in Patches umzusetzen. Und irgendwann hat mich mal einer gefragt, hast du nicht Lust, hier mal mir bei ein paar Designs zu helfen? Und habe ich gesagt, ja, mache ich dir. Und während ich da so gearbeitet habe, dachte ich mir, machst du doch einfach deine eigenen Patch-Designs. Weil die Patches, die ich gerne hätte, die gab's nicht. Also ne, entweder haben die Bands keine Patches rausgebracht oder eben das Motiv, was man wollte, gab es nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe bestimmt so über einen Zeitraum von einem halben Jahr mal 30, 40, 50 Designs für die Schublade nur für mich erstmal gemacht. Und dann fiel mir diese Schallplatte von Formel 1 wieder in die Hände und ich dachte, jetzt probierst du das. Und weil einfach der Gedanke so, dass es tatsächlich ja möglich sein könnte, nachdem, wie du schon gesagt hast, nach diesen vielen Jahren dieses Motiv als Aufnäher nochmal auf einer Kutte zu tragen, das ist ja einfach gigantisch. Und dann bin ich in diese Ost-Metal-Gruppe reingerutscht vom Hendrik Rosenberg und habe halt dort gemerkt, dass das Interesse irgendwie noch total groß ist nach dieser langen Zeit. Die Bands, die Songs, die Logos, die Motive, eigentlich alles, jeder Fotoschnipsel wird da gefeiert. Und ja, dann habe ich mich hingesetzt, habe dieses Formel-1-Motiv mal versucht umzusetzen in eine Patch-Vorlage. Ja, es hat sich dann einfach so, also quasi ein bisschen verselbstständigt.
Also jetzt haben wir das erstmal klar gekriegt, warum du das machst. Was glaubst du, ist diese besondere Ästhetik, die all diese Vorlagen haben, aus denen du deine Patches denn machst?
Also das passt da perfekt jetzt zu dieser Frage. Ist ein ganz aktuelles Design, das ich jetzt gerade erst gestern genehmigt bekommen habe. Von der zu DDR-Zeiten so ein bisschen Thrash-lastigen Band Mad, die jetzt ein bisschen mehr im Death Metal beheimatet sind, die gibt's nach wie vor noch, sind noch aktiv.
Genau.
Und die
aus Bad Dürrenberg.
Genau. Und da war, das sind immer so ganz kleine Sachen. Da hat der Chris Bloodland, das ist einer der Mitstreiter.
Christian Ludwig, der Schlagzeuger.
Genau. Ja. Ein Brief, ein Foto von dem Brief von Mad an Jugendradio DT64 gepostet, dass die Stasi abgefangen hat, diesen Brief. Und die haben auf den Brief sozusagen als Stempel einen Schädel, also oder ein Motiv von ihrer Band handgezeichnet. War jetzt nicht besonders aufwendig, aber ich dachte mir, ey, das ist genau das Ding, das ist wieder so ein geiles Motiv für ein Ost-Metal-Patch. Hab mich hingesetzt, es ging relativ fix, hat 2 Tage gedauert, Design ist fertig, wird demnächst auch erscheinen. Und so ist das. Also ich nehme ganz viel auf von den Sachen, die Fans posten. Es gab, ich weiß nicht, ob du davon überhaupt schon mal was gehört hast, eine Band, BGT, Brutal Glöckel Terror. Das ist so eine
aber selbstverständlich
ganz krasse Underground Noise Grind Kapelle gewesen. Es gab noch eine andere, die BRB, die Barbarossas Rhabarber Barbaren, kaum aussprechbar. Also die, da denkt man, die kennt keine Sau und heute schon gar nicht mehr. Die BGT-Teile haben die Leute mir förmlich aus den Händen gerissen. Ich hätte das nie gedacht. Und das ist ganz simpel. Das sind halt, das ist dieses Cover von der damaligen EP. Da sind einfach 3 Smileys drauf mit Zahnlücken. Und es steht BGT und Brutal Glöckel Terror drauf. Die Leute, die waren sowas von happy. Also, weil die kennen das ja alle noch, ne? Die sagen dann, ey, das Ding, das hatte ich doch als Aufkleber auf meinem Gitarrencover damals. Oder im Kinderzimmer am Regal war der MCB. durch Eis und Schnee mit MCB gab es einen Aufkleber. Sitze ich jetzt gerade dran. Ist total simpel. Sind eigentlich nur, ich kann dir das dann nachher auch mal zeigen, sind eigentlich nur ein paar Striche, das Logo und dieser Spruch. Aber das kennt halt jeder, der damals da aktiv gewesen ist. Und das ist, die Leute haben eben den Aufkleber noch irgendwo draufkleben. Du kriegst das ja auch nicht mehr. Und da, wenn man das dann umsetzt als Patch und die Leute können sich das auf ihre Kutte, auf ihre Weste nähen und damit draußen rumlaufen und natürlich auch zeigen, dass sie, wofür sie stehen. Also ich merke da eine Riesenbegeisterung und die ist auch tatsächlich ungebrochen.
Und was gibt es, würdest du sagen, es gibt eine bestimmte Ästhetik? Also das war ja eigentlich meine Frage, die Begeisterung ist klar, aber glaubst du, dass es sowas gab wie eine Ostästhetik im Vergleich, du hast ja nur den Vergleich zu zum Beispiel Patches von Accept, Crater, Sodom, sahen die von, keine Ahnung, oder sehen deine jetzt anders aus, sieht die Grafik anders aus, das ein anderer Schriftzug oder ist das eigentlich ziemlich identisch?
Also das kann man, glaube ich, so nicht sagen, weil, nehmen wir mal das bekannteste Beispiel, Live im Stahlwerk, also die Platte hätte auch im Westen von einer Westband erscheinen können. Das war ein professioneller Künstler, der das gemacht hat. Der hat es auch wirklich drauf gehabt. Es gibt einfachere Sachen. Es gibt immer den Genres, auch angepasste Sachen. Natürlich haben damals in der DDR die meisten Bands ihre Logos einfach selber gemalt. Mal mit einem Filzstift, dann haben sie es über dem Urmic kopiert und dementsprechend sehen die natürlich aus. Aber das ist halt auch nochmal, wenn man das auf dem Patch draufholt, gewinnt das halt auch noch mal ein kleines bisschen an Qualität. Ne? Es wird ein bisschen edler, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so, also dass du siehst jetzt den Patch oder ich lege dir 5 Patches hin und du sagst, die Nummer 2, die Nummer 4 und die Nummer 5 ist Ostmetal. Wenn du die Bands nicht kennen würdest. Nur vom Design her. Also das kann ich so eigentlich nicht sagen.
Die Frage, und das ist ja tatsächlich auch eine Frage, die ich eigentlich auch jedem stelle, mit dem ich spreche, ist, gibt es eine Ost Heavy-Metal-Identität, gibt es sowas? Gab es sowas?
Das gibt's mit Sicherheit. Und ich denke, dass es das heute mehr, fast noch mehr gibt als damals. Viele Fans damals haben gesagt, also die Ost-Metal-Bands sind für uns nur dafür da, um Live-Cover-Versionen von unseren Lieblings-West-Bands zu spielen. Aber nach der Wende war ja Ostmusik im Allgemeinen komplett eigentlich nicht mehr gefragt. Und damit ist auch ganz viel verschwunden. Und wenn heute sowas wiederkommt, es ist natürlich, ne, wenn es was Positives ist, dann bestärkt das natürlich deine ein bisschen rosa bebrillten Erinnerungen. Und dann nimmt man das heute ganz anders wahr und dann beschäftigt man sich ja vielleicht mit den Texten. Die Metal-Bands mussten ja auch deutsche Texte, wie die ganzen anderen Bands, auch bringen. Und deswegen ist eine ganz spezielle Ostlyrik in der Musik im Allgemeinen und auch im Metal im Speziellen zu hören. Und die deutschen Ost-Metal-Texte sind auch, finde ich, coole Texte. Es sind gute Texte. Es ist jetzt nicht einfach nur so Larifari.
Ernst, du hast gerade erklärt, dass du nicht feststellen konntest, dass es so einen großen Unterschied gibt und gab zwischen der Ästhetik, auch der Bildsprache, zwischen westlichen und DDR-Metal-Bands. Ein Unterschied gab es allerdings doch und das war die Möglichkeit des Bekommens, des Sich-Beschaffens. Ja. Und ich weiß, du hattest mal ein Lederarmband. Und dieses Lederarmband nahm einen sehr schönen Weg. Und das zeigt auch ein bisschen so, wie heiß die Heavies in der DDR eigentlich wirklich auf gute Accessoires waren. Erzähl mal, wie die Geschichte war. Weil ich finde, die ist ganz typisch.
Ja, also der klassische Fall. Du willst ein Nietenarmband, es gibt in der DDR keine Nietenarmbänder zu kaufen. Was macht man? Man geht in die Apotheke, holt sich so ein Kraftband, 6 cm breit, wurde ordentlich in Wasser eingeweicht, dass es ein bisschen weicher wurde, weil die Dinger waren extrem unflexibel am Anfang. Der zweite Gang war in den Eisenwarenladen, dort das Nietensortiment durchgestöbert. Natürlich gab es keine Pyramiden oder Killer-Nieten, hatten wir nicht, sondern es gab Nieten, die einmal von unten durchgesteckt wurden, von oben eine Kappe drauf und dann wurden die zusammengeschlagen. Und die Unterteile, die waren so, ich sag mal, einen knappen Zentimeter hoch und gingen, wenn man die praktisch, wenn man dann Löcher in das Armband reingemacht hat und diese Unterteile durchgesteckt hat, sahen die so aus wie, naja, bisschen zu klein geratene Spitznieten, so will ich das mal nennen. Ja, und dann hat man das Armband gelocht, hat schwarz angemalt mit einem schwarzen Textilmalstift oder irgendwie man ein Edding hatte, der wasserfest war, die Dinger durchgesteckt, unten drunter ein Stück Stoff genäht, damit die einzelnen Nietenteile nicht wieder rausfallen. Fertig war das Nietenarmband. Und das war dann mein zweites Jahr im Ferienlager, als ich schon als Metal-Fan hingefahren bin, hatten wir einen Ausflug dort. und waren in Neubrandenburg und mitten in der Stadt liefen uns ein paar Heavys über den Weg und ich hatte halt dieses Nietenarmband dran und da kommt so ein Typ auf mich zu, bestimmt 5-6 Jahre älter als ich und sagt, ey, das Nietenarmband ist geil, ich muss das haben, kannst du mir das irgendwie geben, kann ich es dir abkaufen oder irgendwie oder wollen wir tauschen? Und dann habe ich mir ihn so ein bisschen genauer angeguckt und sehe, er hat tatsächlich an seiner Jeansjacke einen Maiden-Pin, sagt man heute, also einen Button, eine Plakette. Und zwar das erste Line-Up noch mit Diano und eben einem, ich glaube, es war ein Rody, der hatte die Eddie-Maske getragen. Also es war tatsächlich ein Eddie mit auf dem Bild und ich liebe Eddie, dieses, gerade von der Killers, dieses Design, das ist so mega. Und da habe ich gesagt, na pass auf, wir können tauschen, du kriegst das Nietenarmband, ich krieg deinen Maiden-Button. Ja, überhaupt kein Problem, klar. Ich mache das ab und er wollte das gleich anlegen und wir haben wirklich gewürcht und gezogen und gemacht, weil der hatte ungefähr 3 cm mehr Durchmesser im Handgelenk. Irgendwie haben wir das ins letzte Loch reingekriegt und der ist stolz wie Oscar mit diesem Nietenarmband von dann stolziert und ich hatte einen Mega-Button, den habe ich heute noch. Der ist auch nicht an der Kutte dran, der ist mir einfach zu schade. Der liegt wirklich in der Sammlungskiste und der wird auf ewig so ein Highlight bleiben.
Dann bleiben wir mal ein bisschen bei den Klamotten. Wie wichtig waren dir denn Klamotten?
Also meine allererste Kutte war tatsächlich eine Kurtweste. Weil damals hatte ich obenrum nichts mit Jeans. Ne? Und dann war es so, dann hast du natürlich in der Bravo, hast du die gesehen, da waren ja gerade auch die Stretch-Jeans in, am besten blau-weiß gestreift längs. Hatten wir nicht. Ich hatte Jeans aus dem Westen und die waren jetzt nicht mega weit, aber die waren halt auch nicht eng. Was haben wir gemacht? Wir haben die so zurechtgeschnitten, dass die so eng waren wie Stretchers, zusammengenäht. Das Problem war, man konnte sich nicht mehr hinsetzen, weil die waren natürlich ohne Elastan, damit unflexibel und sobald man sich gesetzt hat, ist der Arsch aufgeplatzt, die Naht. Aber solange man gestanden hat, sahen sie halt aus wie Stretchers. Und also das ist eben auch das, wo man sagen muss, warum sich das vielleicht gar nicht so groß unterscheidet, weil natürlich die also die Heavys im Osten versucht haben, so nahe wie möglich an ihre Pendants im Westen ranzukommen. Die wollten ja genauso aussehen wie die West-Metal-Fans. Die wollten auch mit Nietenarmbändern, mit Patronengürteln oder irgendwas rumrennen. Und weil der Ossi ja damals gewohnt war, aus Scheiße Gold zu machen oder aus nix irgendwas zu machen, sind da wirklich Nachbildungen oder wirklich authentische Sachen entstanden, wenn du nicht weißt, dass da zum Beispiel eine Handtasche oder irgendwie ein Lederteil von der Mutti dazu verarbeitet worden ist. Ne? Das sieht tatsächlich echt aus. Und also gerade auch die Kombos, also die Gruppen, haben das ja wirklich richtig gut hingekriegt, also sich klamottentechnisch so selber auszustatten, dass die schon ihren West-Vorbildern relativ ähnlich sahen. Also von da, das ist eigentlich, der Grund, warum das, also wo du siehst, ist, dass es eben do-it-yourself ist, dass eben, wenn man kein Offenherr hatte, hat man es gemalt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann gab es irgendwann mal, ich glaube so ab 88 in den An- und Verkaufläden, da gab es so Aufbügler von bestimmten Metal-Motiven, meistens so die ganz großen Sachen, Metallica oder so. Die konnte man sich dann aufs Niki, wie der Ossi sagt, bügeln und dann hatte man zumindest irgendwas Metallisches drauf. Zweimal waschen war das Ding wieder runter, musste dir halt ein neues kaufen. Aber man hat schon versucht, natürlich auch so original wie möglich auszusehen.
Ernst Lustig entwirft Patches von Ost-Metal-Bands. Machst du eigentlich ausschließlich Ost-Metal-Bands oder machst du auch andere Patches?
Nein, also die Ost-Metal-Patch-Collection ist ein Herzensding. Die ist jetzt mittlerweile auch um die Ost-Metal-Pin-Collection zumindest Nummer 1. Also richtige schwere 3D-Heavy-Metal-Pins erweitert wurden. Von Formel 1 gibt es da den ersten. Aber ich mache auch für andere Bands. Ich mache sehr gerne für ganz kleine Bands, die mich über Facebook irgendwie anschreiben. Kannst du nicht mal. Also das ist auch wirklich nichts mit Geld verdienen oder so. Das ist ein Preis durchreichen. Man kriegt 5 Belegpatches und dann sind die happy und man selber hat wieder was Neues für die Sammlung. Und ja, von Bands, das ist halt dieses Ding, weil natürlich ein gewisser Eigennutz ist auch heute noch dabei. Ich mache eigentlich nur Aufnäher, die ich selber auch trage oder tragen würde. Patchmacher für Kryptos, das ist eigentlich die bekannteste indische Metalband, die sind so ein bisschen Thrash-lastig. Da habe ich mittlerweile 3 verschiedene Designs gemacht und einen großen Backpatch. Against Evil ist auch eine indische Band, also ich habe ein Faible für Indien. Essen, aber auch Metal und nee, es sind schon auch einige Sachen, sowohl wo die Bands an mich rantreten und sagen, kannst du nicht, wir bräuchten wieder neue Aufnäher, als auch wenn ich sage, ich hätte jetzt gerne den Patch eigentlich für meine Kutte, frage ich doch mal, ob ich die machen kann. Und dann macht man eine 50er oder 100er Auflage. Die gehen eigentlich auch meistens ganz gut weg. Und dann hat man selber einen und hat vielleicht noch ein kleines bisschen den ein oder anderen Euro. Aber wie gesagt, also es bleibt so gut wie nichts hängen. Das geht meistens immer direkt in die nächsten Projekte rein.
Fleißiger Mann, der Ernst Lustig und auch so einer, bei dem das Feuer für den Heavy Metal so richtig brennt. Cool, sehr, sehr cool. Ich persönlich bin ja wirklich gespannt auf die Pin Collection. Mal sehen. Das war die 5. Folge vom Iron East und in der nächsten Folge, da verlassen wir so ein bisschen den Wohlfühlbereich, denn die Folge wird heißen, denen müssen die Ohren geblutet haben, die Heavies und die Staatsorgane. Kommt gut rum, bis dann, mein Name Jan Kubon.
Iron East. Heavy Metal in der DDR. Eine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es schon lange nicht mehr gibt. Mit Jan Kubon. Regie Katrin Ähnlich. Ton Holger Klimchen. Produktion MDR Kultur 2022.